herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hispers.
Mein Name ist Rita Molzberger.
Und ich bin zu spät gekommen, Rita, heute. Ja, wir waren um 10 verabredet. Ich war es um 9:55 da.
Es ist mir nicht mal aufgefallen.
Ich wollte nur sagen, der Grund war KI.
Ah?
Ja?
Erzähl mir.
Ich habe den Weg hierhin. Wir sind ja nicht bei dir oder bei mir, sondern an einem anderen Ort. Und ich habe den Weg hierhin in Google Maps eingegeben.
Mhm.
Und ich dachte schon so, das ist ein komischer Weg. Aber das werden wir irgendwie hinkriegen. Und habe dann jedes Mal entschieden, nee, das so fahre ich aber nicht, weil ich fahre woanders lang, weil das ist doof. Und ich hatte sozusagen einen Battle mit der KI, wer jetzt recht hat und wer schneller ist. Ich kannte die ganzen Schleichwege, also die kannte Google nicht, ja, und mein schönes Navigationstool. Und dann war ich zu spät, weil ich mich trotzdem habe verunsichern lassen von diesem Gerät.
Warum?
Ja, weil ich
habe doch gesagt, so grob hinter der Möche, da hättest du mich doch finden müssen. Verstehe ich nicht.
Naja, weil, und dann frage ich mich tatsächlich so, was denke ich mir? Und warum lasse ich mich in diesem Denken eigentlich verunsichern? Ja. Und was denkt die KI, was ich da mache, wenn ich mit dem Fahrrad durch Köln mich bewege und wo ich lang kann und wo nicht? Und ich beschäftige mich eigentlich schon die ganze Zeit damit, wer da wann denkt und wie und was denn eigentlich mit dieser KI los ist. Wir hatten ja schon mal diese Nummer mit dem Transhumanismus.
Mhm.
Da haben wir uns gefragt, ob wir einen Körper brauchen zum Denken. Ich frage mich, brauchen wir jetzt einen Kopf zum Denken?
Ja.
Oder denkt was ohne Kopf?
Josef also, Beuys braucht den nicht, aber du vielleicht schon.
Ja, also so. Und deswegen dachte ich in meiner Verunsicherung, ich frage jetzt dich,
ja, genau.
Als Philosophin.
Ich werde es ja sicher besser wissen.
Naja, oder du bist auf jeden Fall schon mal besser als ChatGPT.
Mal sehen. Ja, also ob mein Kopf jetzt antwortet oder mein Knie, das war das Beuys-Zitat, er hat gesagt, ich denke ja sowieso mit dem Knie.
Mhm.
Jacques Derrida hat sowas Ähnliches angeboten. Das ist ja tatsächlich die Frage. Ich glaube, in der Folge über Eigentum und neuen Materialismus hatten wir auch so Ausflüchte.
Mhm.
Und uns beschäftigt das ja beide. Mich beschäftigt das sehr, was überhaupt jetzt das KI-Denken in Anführungszeichen mit uns machen wird. Ob die Körperlichkeit oder Leiblichkeit verzichtbar wird, was da so in meinem Kopf los ist, ob das Gehirn eine eigene Entität ist, man läuft da so heiß, ne, auf dem Thema. Ich habe mich zum Glück letzte Woche noch mal zumindest ein bisschen auf Stand bringen lassen, was KI angeht, in Bezug auf Hochschularbeit, weil ich das wichtig fand. Da haben die meisten nicht die Verunsicherung, die du jetzt geschildert hast, sondern tatsächlich Angst. Sie haben Angst, was falsch zu machen, indem sie das benutzen und wissen immer nicht, ob sie da möglicherweise plagiieren und so. Und sich das näher anzugucken, lohnt total, finde ich. Also ja. Können wir ja mal gucken, was mit dem Kopf, der KI und dem Denken so los ist.
Ich bin tatsächlich, und ich wusste nichts von dem Beuys-Zitat, aber ich bin tatsächlich letztens auf den Gedanken gekommen, dass wir KI umbenennen in Knie.
Ja.
Und zwar, weil es nicht künstliche Intelligenz ist, sondern künstliches Nachahmen von Intelligenz. Also eigentlich müssten wir von KNI sprechen und nicht von KI. Ich hadere ja eh schon ewig mit diesem Begriff künstliche Intelligenz, weil Stand jetzt mir sich nicht erschließt, warum das Intelligenz sein soll. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Folge.
Mhm.
Aber im weiteren Nachdenken darüber bin ich jetzt bei Knie gelandet.
Also. Gut. Ja, dann denk doch künstlich mit dem Knie.
Genau.
Aber mit deinem Leiblichen gerne.
Deswegen dachte ich, künstliches Nachahmen von Intelligenz ist vielleicht wirklich treffender, also wenn wir von KNI sprechen, als von KI.
Ja, also es wird eben viel an unterschiedlichen Modellen herumhalluziniert. Es sind ja nun auch Menschen, die das in die Welt gebracht haben. Das vergessen wir leicht, wenn wir darüber sprechen, wie das Ganze eine Eigendynamik entwickelt. Aber es ist ja zunächst mal menschenabkünftig. Da können wir uns ja schon mal irgendwie beruhigen. Immerhin haben wir uns da selbst abgeschafft, wenn wir uns dann auf diesem Weg abschaffen und nicht irgendwie jemand Fremdes von außen, eine böse außerirdische Macht oder so. Was mir immer auffällt, ist, dass wir über die Bedingungen sowohl des menschlichen Denkens als auch des vermeintlich künstlichen oder technischen Denkens zu wenig sprechen, vielleicht. Nicht zu wenig denken. Es passiert viel in diesem Feld, Aber ich glaube, dass das jetzt dran ist. Es ist philosophisch gesehen eigentlich ein konsequenter Schritt in einer ganz langen Tradition, das Denken zu thematisieren, dass wir jetzt über seine Bedingungen in besonderer Weise nachdenken, über seine leiblichen und seine unleiblichen. Und bei der KI oder KNI ist es ja nun so, dass sie auch Bedingungen hat. Ich habe den Eindruck, dass im Moment in der Debatte viel darüber gesprochen wird, was damit passiert, welche ethischen Implikationen das hat. Das ist auch alles wichtig, wie es unser Denken verändert. Auch das finde ich total wichtig. Das war ja auch eine deiner Fragen, ob wir das Denken vielleicht verlernen. Aber wir gucken gar nicht so auf die neuen Materialismen, die das bedeutet, also darauf, wie das in Material auch eingelagert ist. Mhm. Dass Software und Hardware ja irgendwie dem menschlichen Denken auch schon eine Metapher bieten, nämlich dass das eine irgendwie so das Stoffliche sei und das andere das Unstoffliche, dass das aber Bedingungen braucht. Also selbst wenn wir in der Matrix in der Nährlösung liegen, die Nährlösung brauchen wir oder irgendeinen Ort, in dem wir liegen. Auch die KI, die braucht ja Strom, viel Strom.
Sehr viel Strom.
Dass wenn jetzt Strom halt nicht mehr da ist und Energieversorgung, dann ist das, als würde man uns Essen und Trinken verweigern. Mhm. Wir gucken auf diese Bedingungen gar nicht so viel. Das passiert aber jetzt in der Philosophie und das finde ich total spannend. Das passiert sonst in den Feldern, wo über KI gesprochen wird, kaum, finde ich. Also die Nachhaltigkeitsdebatte, ja, die kommt immer mal wieder vor, dass man sagt, einmal so eine Suchanfrage loszuschicken, wie viel Energie kostet das eigentlich? Aber wie das eingelagert ist in unsere Beziehungen zur Welt, was das bedeutet, welche Ausgriffe das auch macht auf unser nicht künstliches, Fragezeichen, natürliches Denken, da ja, lohnt es sich hinzuschauen, glaube ich.
Ich habe mir den Gedanken auch gemacht, wie das eigentlich ist, wenn wir den Stecker ziehen. Und das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, denn diese Netzwerke sind ja auch abhängig voneinander. Und den Strom, den wir beziehen, auch gerade in den Mengen, den können wir noch nicht über alternative Energien komplett decken. Mhm. Das war der eine Gedanke, den ich hatte. Und der andere Gedanke, der hat auch damit zu tun, wie unsere Körper eingerichtet sind. Mhm. Also dass unser Denken mitunter beeinflusst ist von Stimmungen, also kann ein Computer sozusagen von Stimmungen oder ein neuronales Netz von Stimmungen beeinflusst werden. Aber es gibt ja auch sowas wie hormonelle Veränderungen. Mhm. Wir wissen, dass Depressionen mitunter auch ausgelöst werden können durch bestimmte Zusammensetzungen der Darmbakterien. Also dass im Körper deutlich mehr Dinge passieren, die unser Denken und Empfinden auch beeinflussen, die nichts mit unserem Gehirn, wo wir das ja eigentlich verorten in der Regel, zu tun haben. Und dass wir sozusagen auch abhängig sind in unserem Denken von dem, was an Körperprozessen passiert und vor sich geht. Und das macht uns, also deswegen denken wir nicht, aber deswegen nehmen wir anders wahr. Und diese veränderte und verzerrte Wahrnehmung beeinflusst eben auch das, was wir denken. Und die Frage ist, also Wahrnehmung und Denken, die hängen ja unabänderlich miteinander zusammen. Ich muss ja irgendwas wahrnehmen.
Das sagst du jetzt. Das haben wir lange anders uns vorgestellt. Aber ja, ich gehe mit. Ja, ja,
weiter. Ach, das haben wir uns anders vorgestellt?
Ja.
Interessant.
Wir.
Wer ist wir?
Sag ich gleich. Rate genau. Mal.
Aber solche Sachen bleiben ja darin auch unbeantwortet oder unbetrachtet, so ein bisschen. Also wir lösen dieses Denken immer so heraus aus allem, verorten das an einem bestimmten Ort und sehen gar nicht die Stoffwechselbedingungen, die es ja eigentlich sind, ne, die körperlichen Vorgänge, als Teil dieses Prozesses an.
Mhm. Also Teil 1, natürlich könnten wir das sicher simulieren, wenn es angemessen differenziert wird und wir die Mittel dazu haben, kann man auch eine Depression künstlich simulieren. Die Frage ist, warum man das tun sollte, aber interessant ist das ja auf jeden Fall. Davon mal abgesehen, sprechen wir ja jetzt auch als Kinder unserer Zeit und haben ein Stück gelernt, diese Bedingungen, von denen ich eben auch sprach und die du jetzt genannt hast, zu sehen. Wir haben aber lange, im Denken, also gerade in der westlichen Denktradition, darum gestritten, was das Denken denn so eigentlich sei. Und du hast recht, es gab viele Versuche oder Theorien, das ein Stück von der Körperlichkeit zu lösen. Nicht ganz, weil auch wenn wir es im Gehirn verorten, was dann auch ein relativ neuer Gedanke ist, oder sonst wo im Körper, dann ist es ja immer noch am Menschen.
Mhm.
Und es ist tatsächlich schwer, sich Denken ohne Menschen vorzustellen, also ohne irgendein körperlich eingelagertes Behältnis, aber das gibt's auch. Diese Gehirne im Tank-Geschichte von Hilary Putnam und so, das kennen bestimmt viele, also dass wir uns fragen, kann man das voneinander lösen? Das hat eben lange, lange, lange Tradition und ich bin da nochmal in die Philosophie-Geschichte eingetaucht und dann war ich wach bis 3:30. Furchtbar. Kann also sein, dass ich etwas übermüdet
wegen,
darüber
wegen spreche. Denken.
Wegen Denken, ja. Weil ich mich gefragt habe, ich kenne das aus dem Studium und dem Weiterdenken aus der Philosophiegeschichte, aber es ist mir zum einen, während ich mich damit befasst habe, nicht so leiblich erfahrbar geworden. Ich habe das selber als etwas erlebt, das eher Geistestätigkeit ist und frage mich, ob das nicht auch ja, unseren Denkbedingungen geschuldet ist. Also, wenn wir auf antike Positionen gucken, gerade so ja, griechische Traditionen, dann gibt es da ja diese große Idee davon, dass es einen Ideenhimmel gäbe.
Mhm.
Also abstrakte Begriffe, die unser Denken schon mal geschaut hat, unsere Seele, was immer die so ist, und dass wir uns dann wieder erinnern. Das ist also ja, diese allgemeinen Begriffe gebe und dass wir die denkerisch sozusagen wieder einholen können. Mhm. Das Denken wird aber vorgestellt als ein relativ eigengesetzlicher Prozess, der unterschieden ist vom Wahrnehmen. Das ist ganz was anderes, ist so die Vorstellung. Also wenn wir denken, tun wir was ganz anderes, als etwas nur für wahr zu halten. Platon hat dann, und Aristoteles auch, verschiedene Ausgriffe gemacht hin zu Meinungsbildung, die so abständig ist, ne? Also die Theoria, das Denken des Denkens und oder so eine reine Wesensschau wie bei Platon, das wäre was ganz anderes, als wenn wir nur Meinungen bilden. Und für Meinungsbildung ist irgendwie Wahrnehmung okay. Das kann schon sein, dass wir uns irgendwie Dinge angucken und qua unserer Sinne irgendwie was wahrnehmen. Aber das ist nicht das Denken. So, es ist auch eine Form, das Denken sehr hoch zu hängen als was sehr Reines, sehr Wahrheitsorientiertes, was sich nicht so beirren lässt von den Quisquilien der Welt.
Quisquilien musst du mir erklären?
So Kleinigkeiten, so, mit denen man sich auch befassen muss.
Gedöns.
Nippes, Gedöns, Stehrömchen in der Welt, genau. Also so eine selbstständige Geistestätigkeit zu postulieren, ist ja auch charmant, weil es uns gewährt, als Menschen irgendwie ganz was Besonderes zu sein. Mhm. Zu sagen, ja, das ist menschliche Geistestätigkeit, das ist super cool, ne? Das können nur wir.
Aber da habe ich mich nämlich auch gefragt, wo fängt Denken eigentlich an? Also, ne, wenn ich mich wahrnehme und zum Beispiel den Gedanken habe, ich habe Hunger, ist das ja erstmal nicht ausgesprochen, sondern das ist ein Gedanke in meinem Kopf. Aber ein Gedanke ist das schon Denken. Mhm. Also wo fängt das an? Fängt es da an, wo ich Dinge verbalisiere? Wenn ich nicht verbalisieren kann, kann ich dann auch nicht denken?
Das ist ein super gutes Argument, um ethisch auch über das Denken nachzudenken. Weil wir ja von Locked-in-Syndrom oder Ähnlichem auch sprechen müssen oder von Formen des Autismus, die das anders vorstellen in Bezug zur eigenen Körperlichkeit. Und da das Denken abzusprechen, da wehrt sich ja etwas in uns gegen aus Gründen. Mhm. Aber es ist schon so, dass es in der Tradition nochmal so Abstufungen gibt oder die vielleicht besser die Frage, wann das Denken so richtiges Denken ist. Weißt du?
Ja, ja.
Das ist ja auch deine Frage. Also klar, das sind irgendwie alles so Denkformen, aber wann ist so die Höchststufe des Denkens erreicht? Und üblicherweise wird das unterschieden in Prozesse, die so innerweltlich passieren, etwas vorstellen, etwas wahrnehmen, etwas denken oder das Denken des Denkens. Also wenn du jetzt denkerisch Bezug auf dein Denken nimmst, dann ist das natürlich schon eine besondere Form zu theoretisieren. Ich würde die jetzt anderen Lebewesen nicht absprechen können, weil ich das nicht qualifizieren kann, ob die das auch tun. Aber Menschen tun es in sehr spezieller Weise, das Denken zu denken oder das Denken zu thematisieren. Und dass das irgendwie anders ist, als einfach nur durch den Alltag zu kommen, indem ich meine Wahrnehmungen benutze, das ist relativ plausibel. Aber darum ist ein Riesenstreit entstanden, der noch lange nicht entschieden ist, obwohl er spätestens im Mittelalter aufkam. Den nennt man den Universalienstreit.
Mhm.
Und da ging es immer um die Frage, ob Begriffe tatsächlich etwas bezeichnen, also ob es da ein eigenes Sein dahinter gibt beim Denken oder ob das nicht unsere, modern würde man sagen, unsere Co-Konstruktionen sind. Dass es also gar nicht eine eigene Realität hat, sondern die Position nennt man Nominalismus, also von uns so benannt wird. Mhm. Und ich glaube, dass dieser Streit nicht entschieden ist, sondern gerade in Bezug auf das, was wir jetzt erleben mit der KI, neu geführt wird. Also wir gucken uns jetzt nochmal neu an. Ist das denn echt? Mhm. Ist das wahr? Hat das einen Anhalt in der Welt? Können nur Menschen das? Ist das verkörpert? Das ist ja auch total spannend. Und darum ranken sich jetzt so die Debatten in der Philosophie rund um Embodiment und Leiblichkeit auch inzwischen sehr inter- und transdisziplinär, dass man sich auch was von der Hirnforschung sagen lässt, was von der Psychologie sagen lässt, was von der Soziologie sagen lässt und das Denken immer mehr auch als ein verkörpertes versteht.
Und ich finde daran interessant, dass wir wirklich zumindest jetzt hier in diesen westlichen Sphären darüber denken. Also ich hole mir ja Input aus verschiedensten Sachen und oft sind Algorithmen schuld, dass ich bestimmten Input bekomme. Aber sehr spannend fand ich es ist völlig random jetzt, ne? Aber es gab ein Instagram-Reel darüber, über die verschiedenen Sprachen auf dem afrikanischen Kontinent und wie sie beeinflusst sind voneinander und dass es Sprachen gibt, die eben nicht beeinflusst sind voneinander und die auch bestimmte Laute beinhalten. Mhm. Und jetzt kann man ja sagen, okay, wieso sind die so eingehegt oder warum beschäftigen wir uns nicht damit? Welches Denken liegt dem zugrunde? Also was sind das für Kommunikationsformen? Wie sind die entstanden? Auch da werden Geschichten erzählt. Auch da kommunizieren Menschen miteinander, gehen miteinander in Austausch. Sie werden denken über bestimmte Themen in ihrem Leben, auch über bestimmte Probleme, die es zu lösen gibt. Also Denken ist ja auch ein Werkzeug, um Probleme zu lösen und sich Problemen zu nähern, nicht nur auf geistiger, sondern auch auf ganz pragmatischer Ebene, behaupte ich jetzt mal.
Da bist du, glaube ich, safe.
Okay, puh. Aber warum ist das so wenig Thema? Also das wird ja zum Beispiel, glaube ich, oder ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass es Eingang erhält in solche Systeme wie ChatGPT, weil wir nicht glauben möglicherweise, dass uns das dabei hilft, aktuelle Probleme zu lösen. Also wir sind ja schon sehr gebiased, was diese künstlichen nachahmenden Intelligenzen so antreibt.
Ja, erstmal noch, wobei, wenn man sie ernst nimmt, ja das Wissen der ganzen Welt verfügbar gemacht werden könnte. Und es auch in gewisser Weise als wünschenswert erachtet werden könnte, das abzubilden, wenn da nicht auch Macht- und Herrschaftsverhältnisse am Start wären, die gewisse Formen des Denkens immer auch klein halten wollen.
Ja, und wenn es nicht Menschen gäbe, die sich dem auch aktiv verschließen, ne? Also
ja,
es gibt
klar,
ja
Macht
auch Tradition. Ja, aber es gibt ja auch Traditionen oder kulturelle Traditionen, die sich dem Niederschreiben zum Beispiel verweigern und das schon über lange Zeit.
Ja, also da könnte man natürlich noch sagen, das kann man einholen. Usurpatorisch. Also man könnte ja sagen, orale Traditionen, die lassen sich ja jetzt sehr leicht verschriftlichen, muss man nur aufnehmen, dann macht die KI das ja quasi auch selbst. Was übrigens, wenn man mit Interviews arbeitet, ehrlicherweise auch eine echte Erleichterung darstellt.
Absolut.
Aber auch ein bisschen schlimm ist.
Ja, beides.
So unheimlich schnell geht es. Ja. Unheimlich. Bleibt nichts heimlich. Aber natürlich könnte man auch sagen, meine Macht liegt darin, mich zu entziehen. Also das nicht zu füttern mit eigenem Text, das irgendwie so zu bauen, dass ich das, was ich verschriftliche, nicht zur Verfügung stelle. Auch das ist ja ein Werkzeug, Macht auszuüben, also etwas nicht zur Verfügung zu stellen und für mich zu behalten. Aber vom Grundsatz her sind die Programme natürlich so gedacht, dass sie gefüttert werden, dass sie immer mehr werden, dass die Datenmenge riesig wird und im Bestfall würden wahrscheinlich Menschen, die das zur Zeit des Neuhumanismus erlebt haben, erstmal Hurra schreien und sagen, ist doch super cool, dann können wir ganz viele Daten über menschliches Leben sammeln und wie das geführt wird und haben endlich Weisen, das zu sortieren, das anzuschauen und damit was zu machen, was uns vorher überhaupt nicht zur Verfügung stand. Dass das alles wesentlich komplizierter ist, sieht man dann erst, wenn man genauer hinguckt, wie diese Programme auch eingerichtet sind. Und da gibt es ja schon ganz einfache Unterscheidungen, die meisten gar nicht mitgehen oder die nicht so bewusst gemacht werden, wie zum Beispiel, dass die häufig benutzte ChatGP-Trottel, die überhaupt nicht trottelig ist, aber ich beziehe mich nur auf unsere Folge, zum Beispiel ja gar nicht Datenbanken durchsucht oder irgendwie den Grundzug hat, Wahrheit abbilden zu wollen, sondern einfach nur, und das tut sie sehr gut, gute Geschichten erzählt. Also sucht so nach, was ist das wahrscheinlichste Wort, das auf dieses Wort folgen könnte. Mhm. Und dieses Sprachmodell ist sehr mächtig, das produziert, wie gesagt, Geschichten, aber die haben halt überhaupt nichts damit zu tun, ob wir das für wahr erachten sollten oder nicht. Und deswegen ist das wissenschaftlich eigentlich eine Bankrotterklärung. Ich hatte letztens so eine tolle Präsentation, eine studentische, über Hannah Arendt und Dewey und was das wohl mit Demokratisierungsprozessen zu tun habe. Und ich glaube, dass die Person, die die gehalten hat, wie du auf dem Fahrrad, eigentlich sich hätte ermächtigen sollen, selber drüber zu sprechen, weil da ganz viel gewesen wäre. Aber die Angst, es schlechter zu machen, die prometheische Scham war so groß, dass das in diesen sortierten Unterpunkten kam, bei denen ich jetzt schon immer grüne Pickel kriege, weil ich erkenne, was da los ist. Und Hannah Arendts Werk nach Gesichtspunkten geordnet wurde, die ich sehr seltsam fand, und dann habe ich auch nachgefragt, warum diese, ja, das hat das Tool so ausgesprochen, ja, okay, aber da müssen wir ja was damit anfangen. Also diese Sprachmodelle bilden nicht Wahrheitssuche ab,
ja.
Punkt. Das ist auch okay, dass die das nicht tun. Dafür sind die nicht da. Wenn die große Datenmengen haben, dann spucken die sicher auch sehr klugen und zusammenhängenden Text aus. Aber dem Programm ist halt total egal, was es da macht. Wie sollte es auch nicht? Das war ja deine Frage nach Gefühlen. Ist der Computer mal schlecht gelaunt oder so? Man könnte das sicher simulieren, aber warum sollte man das tun, wenn man endlich Maschinen hat, die das sauber machen sozusagen? Ich habe mich schon gefragt, ob da nicht bald so random Rechtschreibfehler eingepreist werden, damit die lesende Person denkt, ah geil, das war ein Mensch. Das kann man bestimmt machen. So.
Auf jeden Fall.
Mach es nicht zu sauber, sonst merkt die Dozentin. Das kommt schon alles noch. Ist ja auch alles okay. Aber eben anders als menschliches Denken.
Es ist anders als menschliches Denken und die Motivation finde ich auch interessant. Ne? Als würden sie das für dich als Dozentin machen,
ja,
und eben
das
nicht
halt
für sich als Erkenntnis gewinnen. Und das ist ja auch ein ganz essentieller Teil. Und ich lese inzwischen auf sowas wie LinkedIn und ja, ich benutze die auch diese doofen sozialen Netzwerke, aber weil ich
weiß gar nicht, ob die so doof sind. Du kriegst
ja in ihrer
Input
Einrichtung, in ihrer systematischen Einrichtung sind sie schon doof, was dahinter steckt, die Monopole, die Verwendung deiner Daten und so weiter. Also da ist schon einiges doof dran, aber ich habe immer noch den Vorteil, dass ich eben von Menschen lese, auf die ich sonst keinen Zugriff hätte. Und es wird relativ viel gerade eben auch von Knie gesprochen. und es da kommt zum Beispiel auf, dass die Menschen das Denken verlernen, wenn sie Fragen nur an eben diese Maschinen stellen und nicht selber im Denkprozess zu Ergebnissen kommen und damit eben auch das kritische Denken verlernen. Wobei das ein Postulat ist, das ja schon seit Ewigkeiten gilt.
Ja,
das kritische Denken verlernen wir ja schon mit Aufkommen des Computers. Dafür ist aber doch recht viel Kritik immer noch in der Welt,
das haben wir ja auch in der Antike schon alles verlernt. Also das verlernt immer die jüngere Generation gegenüber der Eltern.
Aber es ist schon interessant, mit welcher Motivation, also dass es sozusagen vor allen Dingen um Performance geht, um nach außen gerichtet und wenig nach innen gerichtet. Also es geht nicht um das Lernen als solches. Und auch das ist ja interessant, diese Lernprozesse haben ja immer damit zu tun, dass wir auch Fehler machen. Und auch die KI lernt ja durch Fehler, also durch Rückmeldung und Feedback. Allerdings muss man das dann irgendwo platzieren können, nicht wahr? So, aber diese Angst, Fehler zu machen oder dieser Wunsch nach Perfektion, möglicherweise verhindert der auch das Denken oder uns im Denken, wenn wir so viel Angst haben vor einer Kritik, vor der Rückmeldung, auch weil der Diskurs natürlich häufig, vor allen Dingen in der Öffentlichkeit, hart geführt wird. Und vor allen Dingen persönlich dich angreift. Du willst dann natürlich keine Fehler machen, weil du nicht persönlich angreifbar sein willst. Aber die Rückmeldung oder die Reaktion auf etwas, das du tust, ist ja immens wichtig, auch um sich zu verbessern, zu verändern, um zu verstehen. Also auch die Rückmeldung spiegelt dir ja nicht nur, was du falsch gemacht hast, sondern spiegelt dir ja auch, In welche Welt dein Denken oder auf welche Welt dein Denken trifft, oder bei mir war es letztens ein Artikel, ne? In welche, wo fällt der rein? In welche Welt trifft der? Was löst der da aus? Und es kann halt immer sein, dass der Gegenreaktionen auslöst. Aber das an sich ist ja erstmal spannend. Mhm. Und damit dann umzugehen, das stößt neue Prozesse an. Mhm. So, wenn wir uns aber auf diese Prozesse nicht mehr einlassen, dann nehmen wir uns ja was. Also wenn wir nur Maschinen fragen und deren Rückmeldung sozusagen mit so einem Haken dran, ah, okay, danke, uns einfach nur einverleiben, ohne das nochmal zu betrachten, kritisch, dann kommen wir, oder habe ich zumindest das Gefühl, denkerisch nicht weiter.
Ja. Ich versuche jetzt der Ambivalenz, die in meinem Kopf gerade losgeht, vielleicht Kopf, vielleicht sonst wo, im Nacken auch, hat gerade geknackt, irgendwie Rechnung zu tragen, denn ich bin schnell dabei, einfach zuzustimmen, das ist so. Dann allerdings muss man ja zugeben, dass diese Art von Rückmeldung, einen Fehler gespiegelt zu kriegen oder zu scheitern, mit potenziellem Schmerz verbunden ist. Und dann müsste ich jetzt ein Plädoyer pro Schmerz halten, was ich tue. Halb.
Menschen, die Ambivalenz der Ambivalenz.
Ja, ja, denn Menschen Schmerz zuzutrauen, klingt auch zynisch, ne? Also, dass wir das aushalten müssen oder dass wir uns korrigieren lassen müssen. Es ist aber sehr viel dran und es ist ja auch eine Frage, wie dieser Schmerz erlebt wird. Ich muss das ja nicht wie so ein Experiment mit Stromstößen denken, wo jemandem tatsächlich wehgetan wird, sondern ich könnte es ja denken als so eine Art Regulativ. Der Schmerz ist da, wenn man kritisiert wird. Ich kenne das. Also gerade jetzt in der Phase der Bewerbungen bei mir, wenn dann so eine Kommission an einen herantritt und einen wirklich grillt und da so ein Punkt dabei ist und man denkt, okay, das war nicht nur Strategie, das war eine wirklich gute Frage und ich hatte eine wirklich nicht so gute Antwort, dann tut das weh auf eine bestimmte Weise. Das ist eine Kränkung und die muss man ernst nehmen. Aber das sind schon auch die Dinge, die mich dann tagelang beschäftigen und an denen mein Denken reifen kann. Ich kann auch trotzig werden und sagen, nee, man, mehr desselben. Ich hatte da schon immer recht, da ist überhaupt nichts dran. Aber ich kann es natürlich auch ernst nehmen und mal anfangen, weiter nachzudenken, weiter zu lesen und zu fragen, ob ich vielleicht zu naiv war. Davon mal abgesehen, wenn ich also in dieser Weise pro Schmerz spreche, dann muss ich mich ja fragen, wo dieser Schmerz ist. Das Gehirn ist ja nicht schmerzempfindlich. Mein Knie schon, wenn ich es mir verdrehe. Also ist das Denken vielleicht doch im Knie. Oder es ist eine Art psychischer, emotionaler Schmerz. Aber wo ist der eigentlich verortet? Die Phänomenologie hat da ganz spannende Positionen entwickelt, gerade in Bezug auf Schmerzforschung. Und selbstverständlich ist es mit der Hirnforschung übereinzukriegen. Man sollte da nicht zwei verschiedene Dialoge führen oder so, sondern gerne miteinander sprechen. Aber wir können recht sicher sagen, dass das Gehirn selbst als Organ jetzt allein nichts ist. Das lebt ja in der Beziehung mit den anderen Körperteilen, das stirbt ja sonst auch, ne? Und Gehirne im Tank sind wir nun mal nicht, sondern wir sind in bestimmter Weise leiblich eingerichtet. Das heißt, auch diesen Schmerz müssen wir irgendwie leiblich verstehen und fragen, wo der sitzt. Und selbst das ist ja noch eine Position, die so an Descartes ein bisschen dranhängt. Also dass wir fragen, ist das subjektiv? Wo ist mein Schmerz? Warum bin ich so betroffen, wenn mir jemand was Kritisches sagt? Aber immer mehr finde ich die Frage lohnend, wo das zwischen Menschen ist. Ich weiß auch gar nicht, wo ich so genau aufhöre. Das ist ja sehr schwer festzustellen. Also wo ich in den Relationen, die ich eingehe, eigentlich meine Grenze habe.
Jetzt kann man spannend, dass das gar nicht die Haut ist, ne?
Ja, genau. Die Haut ist halt, ist irgendwie gut. Dann kann man sagen, da ist die Biomasse drin und das ist die Grenze. Aber das ist ja nicht so. Dann hocken da so ganz viele Lebewesen mit drauf und senden Sachen aus und so. Und das ist ja auch gar kein Plastik, wo nichts rein und raus geht, sondern im Gegenteil und so. Und das ist eben spannend, also zu gucken, wo das Zwischen ist, wo die Beziehungen zwischen Menschen und auch zwischen Menschen und den Dingen und die Beziehung zu mir selbst eben eine ist, die diesen speziellen Schmerz ertragen muss.
Ich finde interessant, dass du von Schmerz redest, weil ich das als Widerstand empfinde.
Ja, also griechisch würde ich ja sagen Pathos, also das, was mir widerfährt erstmal. Also ich übertreibe jetzt mal mit Schmerz. Das kann ja auch sehr positiv sein, aber ja, ein Widerfahren ist es sehr viel besser.
Ja, aber wir empfinden oder wir erleben das häufig in der Auseinandersetzung mit Machtstrukturen. Mhm. Da gibt es ganz viele Widerstände und ganz viele Abwehrreaktionen. Mhm. Und auch Abwehrreaktion ist ja erstmal etwas, würde ich behaupten, also eine Abwehrreaktion ist etwas Unterbewusstes. Das ist etwas, das erstmal so aus uns rauskommt, bevor das das Denken erreicht hat. Und erst in der Auseinandersetzung mit der Reaktion kommen wir vielleicht dahinter, was das auslöst. Aber wenn wir zum Beispiel Debatten führen über Rassismus, Sexismus oder andere Diskriminierungsformen, dann gibt es in ganz vielen Menschen sofort diese ganz starke Abwehrreaktion, von der man sich schon fragen muss, wo kommt ihr her? Aber das ist dieses Dazwischen und ich weiß gar nicht, bei wem der Schmerz ist. Weil der Schmerz ist ja grundsätzlich erstmal bei der anderen Person, die diskriminiert wird, ja. Und diejenige, die diskriminiert, löst bei dem Gegenüber diesen Schmerz zunächst mal aus. Mhm. Und trotzdem kommt da ja auch die Abwehrreaktion auf die Rückmeldung, ouch.
Ja.
So. Und da, also ich finde das ganz spannend zu gucken, okay, wo kommen wir da weiter? Mhm. Ja, also erst dann, wenn wir nicht nur selber den Widerstand fühlen, sondern auch den Schmerz des anderen wahrnehmen, kommen wir in unserem Denken weiter und kommen uns auch in unserer Abwehrreaktion selbst auf die Spur. Mhm. Und da müssen wir eine Anstrengung unternehmen. Also man könnte auch Anstrengung als Schmerz bezeichnen. Ja. Ne? Aber auf jeden Fall müssen wir was tun, um sozusagen etwas, das bei uns festgefahren ist in Denkmustern, zu überwinden. Mhm. Und ich finde das ganz interessant, weil ich mir das auch so vorstelle, wie ein neuronales Netz in meinem Gehirn, ja, da sind bestimmte Wege, die sind eingefahren und wenn ich neue Wege machen muss, ja, wenn ich neue neuronale Verknüpfungen herstellen muss, dann muss ich eine Anstrengung unternehmen, sei es jetzt in der Auseinandersetzung mit Ismen oder weil ich was Neues lerne, ja, zum Beispiel Gitarre spielen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe schon auch gemerkt, dass es eine Anstrengung ist, da neue Verknüpfungen im Gehirn zu bauen oder wo auch immer, ne? Die gehen ja bis in die Finger.
Ja.
Also das ist ja alles Mögliche. Aber das ist ja ein permanentes Austauschen. Mhm. Ich kriege ja permanent Rückmeldungen, zum Beispiel, weil der Ton schief ist. Mhm. Ja, das gefällt mir nicht, ich möchte das besser können und dann versuche ich zu üben und zu üben und zu üben. So, aber das ist ja ein ständiges System aus Rückmeldungen und Feedback, sonst kann ich mich überhaupt nicht entwickeln. Sonst wäre ich ja immer noch da, wo ich vor 10 Jahren angefangen habe, mir selbst Gitarre spielen beizubringen. Und auch wenn ich immer noch jenseits von jeglicher Perfektion bin, also weit, weit weg davon, würde ich behaupten, ich habe mich von, ich kann eine Gitarre festhalten zu, ich kann das ein oder andere Lied spielen, manchmal sogar fehlerfrei, entwickelt.
Ja, und ist das nicht schön, das wahrzunehmen? Denn
geht so.
Na komm, das ist ja ein super Argument, um zu sagen, die Wahrnehmung brauche ich ja nicht nur, um Ausgriff in die Welt zu machen, sondern auch, um Bezug zu mir zu haben in Bezug zur Welt.
Ja.
Also da kommen wir nicht drum rum, die Leiblichkeit so zu denken. Und es gibt so einfache Experimente, also ich scheitere schon an einfachen Experimenten wie die Faust schließen mit links, einmal den Daumen innen, einmal den Daumen außen und mit der rechten Hand gleichzeitig einen Fingerlauf zu machen, also mit dem kleinen Finger zum Daumen, mit dem
linken
Finger zum Daumen, da bist du schon vorbei. So, das kann man alles üben und das macht was mit linker und rechter Gehirnhälfte. Ja, siehst du, jetzt scheitern wir beide, aber du bist besser als ich, bestimmt der Gitarre wegen.
Ja, ich habe hier geübt.
Genau, üben, auch das ist eine philosophische Kategorie, aber das zeigt uns ja, dass wir sensorisch und motorisch auch einfach auf Gewohnheit setzen. Mhm. Und das hängt mit dem Denken ja zusammen. Wir haben auch Denkgewohnheiten. Die aktuelle Forschung rund um alles, was Habitus betrifft, also Haltung, macht genau das, das nochmal zu thematisieren, wie wir in der Welt sind, wie wir uns im sozialen Raum positionieren und wie wir das verleiblichen und verkörpern. Das Spannende daran ist, dass wir das meiste davon vergessen haben. Mhm. Das ist ein Punkt von eben, dass ich versuchen kann, mich zu erinnern oder das sozusagen ins Bewusstsein zu holen. Aber das meiste meiner Leiblichkeit ist ja nie anwesend. Gerade wenn der Körper zum Beispiel gerade mal nicht wehtut, spüre ich den ja eigentlich nicht. Ich spüre jetzt nicht aktiv, dass ich mit dem Popo auf einem gepolsterten Stuhl
sitze. Jetzt, wo du sagst,
weiß,
spüre ich es doch.
Jetzt schon, genau. So. Oder dass wir auch im Großen, dass wir in Lernsituationen immer an Tischen sitzen. Das spüren wir gar nicht mehr. Mhm. Oder dass die lehrende Person immer vorne steht und tendenziell etwas höher. Meistens hat sie so einen Pult. Wir spüren das nicht mehr. Es ist aber die ganze Zeit da. Das heißt, das ist unsere vergessene Geschichte, die wir den Institutionen, aber auch unseren Körpern einschreiben. Seit Foucault ist es ein Riesenthema, wie wir unsere Körper disziplinieren, war es natürlich schon immer, aber wie wir bestimmte Glaubenssätze verleiblichen, das bestimmt eben unser Denken und vor allen Dingen auch, das glaube ich, die Grenzen unseres Denkens, also wo wir denkerisch nicht hin können, weil wir den Habitus dafür nicht entwickelt haben, weil wir das nicht geübt haben, weil wir es nicht verleiblicht haben. Und in der Tanzforschung mit Älteren, das hatten wir ja vor ein paar Jahren mal gemacht, habe ich, glaube ich, schon mal davon berichtet, da fand ich mit das schönste Ergebnis, nicht nur, dass sie gesagt haben, dadurch, dass sie tanzen, haben sie so eine Art Altersmoratorium, die fühlen sich viel jünger, sondern dass die Improvisation ihnen gewährt, Bezug zu anderen Menschen neu zu haben. Mhm. Zum Beispiel, wenn sie das Improvisieren lernen, also das Variieren von bekannten Mustern körperlich, dann haben sie sich sehr viel besser zum Beispiel auf ihre Enkel eingelassen mit den neuen digitalen Bedingungen und so, weil man übt, das Neue an sich ranzulassen, weil man übt, Ungewohntes zu tun. Und ich finde das ein mega Argument, dass man sagt, ich kann das verleiblichen, ich verkörpere das und habe dann eben auch einen anderen Zugriff auf mich, auf die Welt, auf die anderen Menschen.
Ich musste eben, als du erzählt hast, die ganze Zeit über das Kickboxen nachdenken, weil wir häufig Sparring machen. Mhm. Und wir haben letzte Woche eine Stunde Sparring gemacht, immer 3 Minuten mit einem jeweils anderen Partner, was sehr interessant ist.
Puh.
Genau. Ja. Aber das war sehr interessant, weil ich dabei eine Entwicklung festgestellt habe, nämlich, dass ich zuerst vor allen Dingen versucht habe, in den Angriff zu kommen und bewegtes, also eingeübte Bewegungsmuster loszuwerden. Anders kann man das nicht nennen. Das ist mal geglückt, mal nicht. Und ich habe mich sehr gefreut, wenn es geglückt ist. Und dann stand ich plötzlich da und hatte Sparring mit meinem Trainer und dachte so, das ist jetzt irgendwie schwierig, weil der mir die ganze Zeit auf den Kopf gehauen hat, also ganz leicht so, um mich zu ärgern und komm, mach mal was. Und ich dachte so, okay, der kannst du jetzt nicht einfach drauf los, da musst du dir was überlegen. Und ich erst da das erste Mal hingekommen bin, mir strategisch zu überlegen, was jetzt sinnvoll sein und wie ich auch vielleicht den nächsten Schlag setzen könnte oder Tritt oder was auch immer. Also nicht nur den ersten Punch zu denken, sondern schon eins weiter zu denken. Und es hat jetzt über ein Jahr gebraucht und diese eine Stunde Sparring und ich bin wirklich absolut am Anfang von diesem ganzen Prozess. Ja, ich kann das immer noch nicht. Aber überhaupt festzustellen, dass ich jetzt anfange, strategisch darüber nachzudenken, nach so viel Übungen, die ich auch gemacht habe, mir überhaupt erstmal Gedanken zu machen, okay, du musst das strategisch angehen, du kannst jetzt nicht einfach nur deinen Körper, deine Körpergewalt nach vorne schicken, ja, das wird schon irgendwie funktionieren, aber du musst jetzt anfangen nachzudenken und festzustellen, das ist natürlich auch Denksport, ja, also Boxen und Kickboxen, das ist schon auch Denksport, weil du strategisch vorgehen musst, und weil du einen Plan haben musst. Mhm. Und jetzt erstmal anzufangen, so einen Plan zu entwickeln, das fand ich total spannend, an mir festzustellen, dass das über so eine Stunde Sparring irgendwann kommt, dass du dir denkst, nee, so kommst du nicht weiter, wenn du einfach nur blind nach vorne gehst.
Ich hätte die Vermutung, dass das auch damit zusammenhängt, dass wir zunächst ein Bewegungsrepertoire brauchen, um uns daraus bedienen zu können. Es ist ja am Anfang
immer, immer dasselbe.
Ja, was sollst du zum ersten Training gehen und dann sagen, so, und jetzt variiere ich mal, ich mache mir mal einen Plan. Wenn das ist schön, diesen Plan zu haben, wenn du die Mittel nicht hast, das umzusetzen. Also nichts im Werkzeugkoffer, aber dann reparieren sollen. Das funktioniert halt nicht. Du musst dir ja erst ein Repertoire schaffen, aus dem du dann schöpfen kannst und auch variieren kannst. Und das ist vermutlich vermutlich mit dem Denken genauso. Also wenn wir uns anschauen, wie dieses Hirn sich entwickelt und die neuronalen Verknüpfungen, dann ist ja erstmal ganz viel, ganz wild, wird herumverknüpft, wenn der Mensch noch sehr jung ist. Und dann geht's um Bahnung und Sortierung und um Gewohnheiten. Und natürlich ist es gut, die zu haben. Es ist aber auch gut, um variieren zu können, dass man die hat. Also nicht nur das feste, etablierte immer weiter auszutrampeln, die Pfade, sondern auch mal versuchen, neue Pfade zu gehen oder zu bahnen. Das ist ja das Spannende. Und die KampfsportlerInnen, mit denen ich so gesprochen habe, haben alle bestätigt, dass es letztlich eine Kopfsache ist und zwar nicht so im Sinne positiver Psychologie. Und ich grinse mich jetzt im Spiegel an. Das zählt auch dazu, ne, dass man davon überzeugt ist, was zu können. Aber vor allen Dingen diese denkerische und motorisch-sensorische Fähigkeit zu variieren, einen Plan zu machen, sich zu überlegen, was sinnvoll sei, da werden dann die entscheidenden Airquotes-Kämpfe gewonnen, weil man eben genau das tun muss. Uli hat schon immer gebrüllt, jetzt bleib nicht stehen und freu dich, was du Schönes gemacht hast. Ja. Aber die Tendenz ist so, ne? Du machst einmal was Schönes, hast das Gefühl, jetzt der kam mal an, das fühlte sich richtig und gut an, das spürt man ja auch, wenn das richtig, und dann freue ich mich erstmal.
Ich freue mich dann
auch. Dann kriege ich eine zurück. Aua. So, nicht freuen. Das ist auch pädagogisch sehr relevant. Freu dich nicht über das Gute, was du geschafft hast, danach kommt was zurück. Aber es zählt ja dazu, dass wir sagen, es ist halt komplexer als das. Es ist nicht diese eine Bewegung, auch die eine Denkbewegung nicht, die eine Schlagbewegung nicht, sondern der größere Plan und die Vernetzung und die Einlagerung in andere Bewegungen, in andere.
Ja, aber auch das Erleben, dass der Plan halt schief geht. Ja. Ne? Also natürlich mache ich mir jetzt einen Plan, wenn ich meinen Trainer angreife. Ich kann mir sagen, in 99% der Fälle geht das schief und in 1% rennt er mir in die Faust oder so.
Ja, das ist ja auch, den Gegner oder die Gegnerin zu lesen, auch das ist ja nicht unabhängig davon, welche Körperlichkeit mir da begegnet. Natürlich auch, wie die Einstellung der anderen Person ist. Aber das macht halt einen riesen Unterschied, ob jemand 1,95 Meter groß ist oder 1,60 Meter. Für mich macht das einen Unterschied, wo mein Arm hin muss und in welchem Winkel und so. Das ist schon alles ganz spannend. Und das in Analogie zu denken, es ist ja nur eine große Analogie, dass das Denken in etwa so sei wie der Körper, das hängt dann noch am Dualismus, dass es eigentlich zwei verschiedene Dinge wären, die aber ähnlich zueinander sind. Das hilft uns ja schon mal weiter. Also über diese Analogie dahin zu kommen, dass wir Verbindungen sehen, ist halt spannend. Aber wo wir rauskommen müssten, ist eigentlich, das nicht mehr als getrennte Entitäten zu betrachten. Nicht zu sagen, mein Körper macht das eine, aber ich habe einen anderen Plan oder so. Das befeuert dann noch das Gefühl, der Geist ist willig, doch das Fleisch ist doof oder so.
Aber geht kaputt.
Ja, das ist ohne einander nicht vorstellbar. Und trotzdem, auch weil unsere Sprache, glaube ich, so durchsetzt ist von diesem Dualismus, dass das zwei verschiedene Dinge seien, ist es ganz schwer, das wirklich einzuholen und zu spüren, dass das eins ist. Aber man kann sich eben kein Denken ohne eine Verkörperung und sei sie nur maschinell und vom Strom abhängig, aber ohne diese Art von Verkörperung kann ich mir kein Denken denken. Es gibt kein reines Denken für mich. Und dann dürfen wir eben auch fragen, was sind gute Bedingungen und was sind schlechte Bedingungen, um dieses Denken zu entwickeln.
Und ich hatte eben noch den Gedanken, dass man schon auch aufpassen muss, dass nicht ableistisch weil wir natürlich von sehr leistungsfähigen und gesunden Körpern sprechen oder auch was Wahrnehmung im Raum angeht, das ist natürlich, wir nehmen uns im Raum nicht mehr wahr, aber ich würde sagen, dass Menschen, die zum Beispiel nicht sehend sind, nochmal anders wahrnehmen, was im Raum ist und was nicht, weil es für sie eine andere Bedeutung hat als für uns. Also ich habe auch da Instagram, da hat eine Frau, die eben nicht sehend ist, gesagt, sie fühlt den Baum. Also sie kann fühlen, wo ein Baum steht. Das fand ich mega spannend, weil sie genau erklärt hat, warum. Also wie sich die Geräusche in der Nähe des Baumes verändern, dass sie merkt, dass der Wind dann zum Beispiel nicht mehr da vorbeikommt und so. Also eine ganz andere, eine viel feinere Wahrnehmung hat von der Umgebung und natürlich Präsenz, also darauf angewiesen ist, Präsenz im Raum anders wahrzunehmen als sehende Menschen. Und nur weil uns das nicht bewusst ist, aber wir sehen den Baum, wir reagieren, wir fahren, wenn es gut läuft und man nicht so ein Körperklaus ist wie ich, fahren wir da nicht vor, sondern schaffen es, genau dran vorbeizuzirkeln und den nicht nur mit dem Lenker mitzunehmen. So, ne, aber wir haben schon, also nur weil uns Wahrnehmung nicht bewusst ist, nehmen wir ja die ganze Zeit wahr, wodurch auch immer.
Da gibt's ganz spannende Experimente zu, auch weil wir visuell bevorzugen, ne, wenn wir können. Dann ist der Sehsinn etwas, was andere Sinne überlagert. Wir stellen uns ja im Kino zum Beispiel vor, dass die Schauspieler auf der Leinwand sprechen. Dabei sind die Lautsprecher ganz woanders, weil unser Sehsinn, die sich bewegen, die Lippen, so funktioniert auch Bauchrednerei, dass wir einfach sehen, da bewegt sich was und dann muss da auch die Stimme herkommen, weil wir das bevorzugen. Oder Experimente mit der Hand unterm Tisch und die wird mit einer Gummihand ersetzt auf dem
Tisch.
Das
finde ich ganz furchtbar, so. Das kann ich mir nicht mehr angucken.
Okay, schala, dann gucken wir da nicht mehr hin.
Wir hauen aber da mit dem Hammer drauf, das geht gar nicht für mich.
Nee, aber in meinem Experiment wurde gestreichelt. Ist alles gut. Und die Personen fühlen das dann aber in der Gummihand, weil der Sehsinn das so sehr bevorzugt und so. Und, klar, wenn wir sinnlich anders eingerichtet sind, ist das wahrscheinlich einfach anders. Aber das Prinzip, und gerade deswegen ist Phänomenologie da überhaupt nicht ableistisch, finde ich, ist ja dasselbe. Es geht darum, den Sinnen irgendwie Bedeutung zuzugestehen in Bezug auf das Denken. Und es gibt Menschen, die sich mit Klicklauten orientieren können durch den Schall. Mega cool, das zu können. Das geht sicher nur, wenn ich mich arg konzentriere und wenn ich meinen Sehsinn habe, benutze ich den natürlich auch und habe es dann sehr viel schwieriger, das zu erlernen. Das ist ja auch eine Form von meinen Sinnen behindert zu werden, weil ich sie habe. Dann kann ich das andere vielleicht nicht so gut ausbilden. Insofern, wenn wir das ernst nehmen mit der Leiblichkeit oder dem Embodiment, ja, feine Unterschiede, dann ist das eigentlich ein guter Hinweis darauf, dass alles ableistische Denken totaler Blödsinn ist. Das ergibt einfach keinen Sinn. Auch dieses, dass Menschen so eine bevorzugte Form der Existenz wären, das ergibt keinen Sinn, wenn man das ernst nimmt, weil wir zugestehen müssen, dass Sinnlichkeit auch in anderen Lebensformen höchstwahrscheinlich passiert. Ich kann die halt nicht qualifizieren, aber ich kann ja zumindest annehmen, dass es so ist, wenn ich gegen den Baum brettere. Ich weiß, das finden viele sehr lächerlich, aber ich fahre durch den äußeren Grüngürtel und die kürzeste Strecke so, die führt über so eine Baumwurzel und die ist schon ganz glatt gehobelt, weil da so viele RadfahrerInnen drüber fahren. Wenn ich das mache, weil der andere Weg besetzt ist, ich in meinem Kopf sagt etwas Entschuldigung. Ich weiß, dass das viele total bescheuert finden. Nee. Aber wenn ich jetzt so ein Baum bin und möglicherweise ja eine Form von Empfindung habe, das weiß ich ja einfach nicht. Und 184 Mal am Tag brettert mir jemand über die Wurzel. Das ist doch scheiße. Das ist doch nicht schön. Und das macht mir vielleicht nicht viel aus, aber naja, also ich denke da schon die Kuchen.
Ja, aber letztes Jahr, als es so schlimm geregnet hat im Frühjahr, was ja jetzt wirklich mal wieder das Gegenteil ist, gab es ja überall Schnecken.
Ja.
Und auf dem Radweg
waren überall
Schnecken.
Oh Gott,
mein
Kind hat so geweint.
Ich auch. Ich fahre da drüber und denke so, es tut mir leid, aber ich kann nicht, weiß nicht wie. Ja. Und dann überlege ich, soll ich auf der Straße fahren? Aber das ist hier auch. Also ich kann ja nicht drüber fliegen.
Ja.
Aber natürlich tut mir das unendlich leid. Ich möchte nicht.
Aber das ist dann, also letztens Nervenzusammenbruch meines jetzt 7-jährigen Kindes, weil Häuschenschnecke kaputt getreten. Natürlich total aus Versehen. Wirklich einen Nachmittag lang, ich habe die getötet, ich bin das schuld, die ist jetzt tot. Und das ist eine sehr direkte Reaktion. Es ist nicht so, dass ich dem Kind antrainiert habe jetzt, naja gut, ich habe schon nahegelegt, dass alles Leben leben will und dass es deswegen schützenswert ist, aber ich habe dem nicht dieses Verhalten antrainiert. Möglicherweise ist das was wir schon mitbringen. Und das ist ja auch ein Hinweis darauf, dass unser Denken und Empfinden stark verbunden ist. In der frühen Kindheit ist kaum rein kognitiv zu erklären, warum Babys so resonant sind mit den Pflegepersonen, mit ihren ersten primären Bezugspersonen, wenn wir das nur vom Gehirn her denken. Das kann man versuchen, da kommt man nicht so weit mit. Höchstwahrscheinlich geht es auch darum, wie sensorische und motorische Reize eben verarbeitet werden. Natürlich werden die im Gehirn verarbeitet, so. Aber die Umwelten, in denen das eingelagert ist, die sind eben auch interessant. Und auch sowas wie ein, ja, nennen wir es ruhig, Mitleid, irgendeine Form von Empathie mit anderen Lebewesen oder auch sich welche als belebt vorzustellen, die vielleicht gar nicht im erwachsenen Sinne belebt sind, ist in der frühen Kindheit noch relativ selbstverständlich. Und jetzt kann man sagen, ja, also, ist halt kindlich kindisch. Wir werden erwachsen und verlernen das mit gutem Recht, weil unsere Ratio ausgebildet wird, weil wir wissen, dass es kein Drama ist, wenn wir eine Weinbergschnecke zertreten. Aber das unmittelbare Empfinden ist vielleicht halt doch noch Drama. Und dieses Empfinden auch zu schützen oder zumindest zu fragen, was für ethische Implikationen sind da drin, ist einfach sinnvoll.
Also ich, für mich ist es schon auch Drama. Also ich habe da wirklich sehr krasse Emotionen zu. Ich kann die natürlich als erwachsene Person besser irgendwie einhegen oder so. Aber mir wäre schon lieber, ich müsste das nicht tun und könnte diese Schnecken leben lassen.
Ja, geht mir auch so.
So, aber mir ist schon auch klar, dass das Zusammenhänge hat, die auch außerhalb meiner Wirkmacht sozusagen liegen.
Ja, und dann
ich kann die nicht alle vom Weg räumen.
Das Hadern erstreckt sich ja auch auf Entitäten, mit denen das Mitleid einfach ist. Jetzt das in Bezug auf Stechmücken im großen Schwarm oder Zecken oder so, ist schwieriger, finde ich. Da muss man echt üben.
Ich habe neulich noch eine Stechmücke getötet, weil erstens sirrte die mir ins Ohr und zweitens dachte ich,
geht nicht, ne?
Nicht aufs Auge, ich muss morgen moderieren.
Ja, so.
Also, völlig egoistischer Gedanke von mir.
Ja, nun, wir richten ja unsere Welt danach ein, wie
nimm
wir sie
mein Augenlid
finden.
Und füttere dich.
Nimm es all. Ich sag so eine Schale Blut nehmen ins Bett stellen zur Sicherheit. Dann müssen
aus dem Zeigefinger.
Ja. Fände ich okay. Ja,
ey, vielleicht wär's das.
Was ist
vielleicht
mit einem vollen Tampon? Einfach mal neben ins Bett legen und hoffen, dass wir dadurch ungestochen werden.
Dass es den Mücken schmeckt.
Ja. So, wir verlassen dieses Rabbit Hole zu unser aller Gut.
Ja, da mach mal eine Klammer jetzt drum.
Ja, kann man ja einfach woanders weitermachen. Pass auf. Das sind eben unsere vorgeformten Weisen, den Alltag einzurichten, dass wir bestimmte Lebensformen vorziehen, dass wir ja auch nicht rauskommen aus der Nummer, dass wir Leben zerstören, um selber zu leben, sonst funktioniert es mit der Ernährung auch so schlecht. Dann zerstöre ich halt pflanzliches Leben, wenn ich vegan lebe, aber ich zerstöre ja Leben irgendwie, um selber
und
zu
genau.
leben.
Und genau. Und wo ist das in der KI?
Und
frage
wo ist
ich
das
mich.
Ja, in den Bedingungen, ne? Also das ist genau der Punkt, der Eingangspunkt, auf den wir ja zu sprechen kam, dass wir in diese Bedingungen nicht so gerne gucken. Also da, wo es energieintensiv wird, da, wo bestimmte Denkprozesse oder Narrative befeuert werden und andere links liegen gelassen werden, da, wo Macht und Herrschaft sich in der KI oder KNI, wie du sie nennst, abbilden, da müssen wir auch hingucken. Also wenn wir auf die Bedingungen unseres Denkens gucken, dann sollten wir auch, ich sage immer gucken und schauen, ne? Das ist die visuelle Bevorzugung. Dann sollten wir auch irgendwie wahrnehmen, lernen, dass das kein reineres Denken ist und dass unser Bestreben darauf, rein zu denken, auch vielleicht gar nicht so cool ist. Ich finde das sehr menschlich. Ich habe das auch. Ich hätte gerne reine Wahrheiten. Ich wüsste so gerne, wie alles wirklich ist. Ich könnte ja auch aufhören, dauernd zu fragen, wenn ich das nicht hätte. Das
ich würde
ja
auch gerne
auch
einfach keine Fehler machen in meinem Verhalten, in dem, wie ich in der Welt bin, im Zusammensein mit anderen Menschen. Es ist nicht menschenmöglich, behaupte ich.
Oder dass es ein wirkliches Verstehen gäbe, was nicht so lästig hermeneutisch wäre. Ist aber auch schön. Naja, aber natürlich ist das etwas, was uns auch immer weitermachen lässt, dass wir nach der Wahrheit suchen, dass wir nach Reinformen von Denken und Leben und Existenz suchen. Aber wir sollten eben sensibel dabei sein.
Aber ich glaube, wir suchen nach Eindeutigkeiten, weil, also wenn ich jetzt viele Diskurse und Auseinandersetzungen sehe, dann sind die nur zu verstehen und auch auszuhalten, wenn es uns gelingt, mehr Perspektivität auszuhalten, weil es eben die eine Wahrheit nicht gibt. Es gibt den einen Fakt, die eine Ursache, aber das Verhalten dazu, die Position dazu und die Auswirkungen, die diese Ursache hat, sind so verschieden, dass wir zwar sagen können, so, das ist das, was grundsätzlich vorgefallen ist, das ist sozusagen der Auslöser, aber die Auswirkungen waren eben verschiedene Menschen, deswegen sind ja bei dieser Auswirkungen nicht unwahr oder
siehste?
So.
Und deswegen glaube ich, dass dieser Universalienstreit nicht am Ende ist, sondern gerade neu beginnt. Weil wir im Denken nicht nur Begriffe rechnen, weil wir nicht nur Plus, Minus abziehen, geteilt durch irgendwelche Begriffe und dann kommen wir bei irgendeiner bestimmten Summe raus machen. Es ist wichtig, das Denken als ein Abstraktum vorzustellen, weil es uns in gewisser Weise Emanzipationsprozesse erlaubt, weil wir dann nicht mehr denken müssen, eine höhere Entität hat die Welt so eingerichtet und die ist eben realiter so und so müssen wir sie auch nehmen. Also das sollten wir ernst nehmen, dass da auch historischen Emanzipationsprozess dahinter liegt, dass wir uns sozusagen nicht mehr von einer göttlichen Macht vorschreiben lassen, was real ist und was nicht, sondern dass wir das in Frage stellen können. Gleichzeitig begeben wir
Nietzsche
uns
gewartet auf gerade.
Ich sag nichts. Habe ich nicht gesagt, mach ich auch nicht. Du kannst sehen, was ich denke, das ist krass. Wahrnehmen und denken, das liegt an meinem Habitus. Ich streichle meinen imaginären Bart an dieser Stelle. Also ist ja schön, dass wir uns ein Stück emanzipieren und die Begriffe lösen von oder versuchen sie zu lösen von ihren Machtverhältnissen. Was passiert ist, dass wir auf neue Machtverhältnisse aufmerksam werden. Und ich fürchte, dass wir sehr viel weiter auch nicht kommen. Wir werden das nicht lösen. Die KI wird es nicht lösen. Die hat auch ihre Abhängigkeiten und zwar massive Abhängigkeiten. Ja. Selbst wenn sie neuronale Netze abbildet und nicht nur irgendwie Sprache halluziniert, dann ist es erstmal ein Abbild, das abhängig ist von Nährlösung, Strom und davon, dass sie weiter betrieben wird. Die wird sich nicht in der Weise emanzipieren.
Nee, sie ist, ja auch abhängig von menschgemachten Quellen und wer Quellen eigentlich hinterlegt und hinterlegen kann, wessen Quellen in den Wissenschaftskanon eingehegt werden und so weiter und so fort. Also die ist ja völlig abhängig von auch eigentlich unserer Wahrnehmung, also von der Wahrnehmung der Welt und von dem, was in diese Welt gegeben ist und was da eben an Machtverhältnissen dominiert. Da hat sie
und unseren Zuschreibungen, was wir für wichtig befinden, was uns wert ist, aufgehoben zu werden, was wir gar nicht erst einspeisen, das sind alles Zuschreibungen. Auch was wir ihr zutrauen oder wovor wir Angst haben, sind ja erstmal große Zuschreibungen und große Fiktionen auch. Da werden ja gute Geschichten geschrieben, das finde ich ja ganz cool. Aber erleben werden wir das ganz anders. Und das Erleben ist letztlich der Schlüssel, um zu sagen, das ist das spezifisch Menschliche am Denken, dass wir es in bestimmter Weise erleben, dass wir es verbinden mit unseren Wahrnehmungen und mit unserem Umgang mit der Welt. Weil mein Denken besteht halt darin, dass ich mich aktiv auf mich, auf die Welt und auf den anderen beziehe. Mehr oder weniger aktiv. Sicher auch sehr viel passiv. Also ich nehme natürlich auch Sachen auf. Aber im Denken ist ein letzter Rest Jemeinigkeit, glaube ich. Individualität, die nicht abbildbar ist, die ich nicht verallgemeinern kann. Und darin liegt etwas, das schwer zu simulieren sein wird.
Und das ist nämlich genau der Gedanke, den ich jetzt schon ein paar Mal hatte während unseres Gesprächs. Was erwarten wir eigentlich von einer KI? Nämlich, dass sie objektiv sei und dass sie das genau nicht hat. Also deswegen, deswegen hinterfragen wir sie auch nicht. Also wir erwarten eigentlich, dass sie reines Denken anbietet, dass sie perfekt ist, dass sie fehlerlos ist, was sie nicht ist, aber
naja, als Näherungswert dürfen wir das ja erwarten, wenn da jetzt alle Perspektiven, ich versuche mal summatorisch, mathematisch, alle Perspektiven eingepreist würden, alles würde eingespeist, was wir an menschlicher Perspektive so haben, auf Weltbezug, auf Wahrheit, auf Dinge. Und daraus könnte ein Algorithmus filtern. Das ist im Prinzip die Frage mit dem Supercomputer und der 42, was die Antwort auf die Fragen des Lebens ist. Dann ist das natürlich eine charmante Vorstellung, die sicher nicht Objektivität abbildet, aber sowas wie eine radikale intersubjektive Prüfung von Wahrheit, die vorher nicht zu Gebote stand. Wie du sagst, du kannst ja bestimmte Perspektiven einholen, weil du jetzt verbunden bist mit denen. Wenn wir uns vorstellen, es werden jetzt alle menschlichen Perspektiven verschränkbar und man könnte daraus was holen, dann sind wir schon bei einem Näherungswert, der ganz anders ist, als wenn wir nur in unserer eigenen kleinen Welt sind. Aber, ich weiß, man sagt nicht mehr aber, man sagt und gleichzeitig.
Wenn es denn
aber
stimmt.
Aber das ist eine Lüge, ich sage aber. Aber das hat immer noch nichts mit der Jemeinigkeit meines Erlebens zu tun.
Und deswegen müsste eine KI eigentlich immer antworten mit, das ist kontextabhängig. Mhm. Da kommen wir nämlich zu meinem Lieblingsthema, dass ich sage, es ist alles eingelagert in Kontexte. Also diese überbordende allgemeine Wahrheit zu suchen, ist einfach schwierig, weil sie immer kontextabhängig ist. Also wir entwickeln uns ja gerade wohin. Mhm. Und ich habe gerade zum Beispiel eine Moderation zum Hambacher Fest von 1832. Mhm. Und zu dem, was damals unter Demokratie verstanden worden ist. Das ist nicht dasselbe, was wir heute über Demokratie denken, weil es kontextabhängig ist. So, deswegen kann ich an der Stelle ja nur kontextabhängig verstehen, was die Menschen damals gefordert haben, was sie wollten, was sie auch nicht wollten, wie ihre Erfahrungswelt war und ihr Erfahrungshorizont. Mhm. Und das ich kann mich da nicht reinversetzen. Also ich kann versuchen, das irgendwie nachzuvollziehen. Du darfst mit deinem Blatt rascheln.
Ich raschle, damit ich das gleich korrekt sage.
Genau. Also, und das finde ich halt immer wieder faszinierend, zu sagen, okay, wir können auch gar nicht zu jeder Zeit jedes Wissen voraussetzen. Wir können auch immer nur aus dem, was wir bis jetzt wissen, auch Antworten geben. Ja. Und das zeigt sich ja auch in der Wissenschaft. Ja, wir wussten bestimmte Dinge und haben sie auch für wahr gehalten zu diesem Zeitpunkt aufgrund des Wissens, das wir angehäuft haben, wenn es gut lief und wir nicht das auch noch ideologisch interpretiert haben, was auch allzu oft vorgekommen ist in verschiedensten Kontexten.
Ich fürchte, das machen wir immer, aber ja.
Ja, ja, es, ja. Andere Diskussion.
Ja.
Aber also da frage ich mich halt auch, wir kommen ja zu neuen Ergebnissen, weil wir neu forschen, weil wir auch neue Quellen erschließen, weil sich Menschen auch entwickeln. Also auch unsere Körper haben sich ja entwickelt im Laufe der Jahrhunderte. Wir sind zum Beispiel größer geworden, deswegen haben sich die biomechanischen Verhältnisse in unseren Körpern komplett verändert. Das geht damit einher, dass wir bestimmte Krankheiten heute häufiger haben, weil wir andere Nahrungsmittel zur Verfügung haben und so weiter und so fort. Also wir können nicht mit dem Wissen von vor 10, 20 Jahren Fragen beantworten, die wir heute haben, die sich ja danach stellen.
Aber man kann sie noch benutzen, diese älteren Positionen, um an ihnen etwas abzubilden und vielleicht auch Fragen zu isolieren, die wir neu haben. Also das ist ja der Charme des historisch-systematischen, dass ich erkenne, dass auch das Denken in den Diskursen, die niedergelegt sind, so kontextabhängig ist, dass es auch nicht unbedingt nur als Fortentwicklung zu denken ist, sondern dass es eben immer mal Reste gab von dieser Art zu denken, dann hat sich das meandert woanders hin. Aber also es
Backlash.
Ist, ja. Den Schmerz lassen wir kurz an uns ran und dann lassen wir ihn wieder gehen.
Entschuldigung.
Ja, ist ja so. Ist ja schlimm manchmal.
Ja, ja.
Und das zu spüren ist trotzdem wichtig. Und dass wir dadurch eine Art, wie soll man sagen, Demut gegenüber der historischen Zufälligkeit entwickeln, ist sicher nicht so schlecht. Also zu sagen, mit den alten Dingen können wir nichts mehr anfangen, ist sehr sicher zu einfach, machen wir ja auch nicht. Trotzdem sehen wir die Kontextgebundenheit eben nicht nur in den vermeintlich objektiven denkerischen Diskursen, sondern eben auch in den Leiblichkeiten, wie wir das verkörpern, wer das verkörpert, wer Zugang wo erhält, wie wir auszusehen haben oder meinen, was gesund sei oder so. Und das ist eben spannend, dass wir das Denken auch da nicht isolieren können, sondern es im Kontext unserer Leibgebundenheit haben. Und ich denke, dass wir, was denkst du denn? Denksport. Dass wir gut daran tun, den Leib oder den Körper auch nicht nur so als rein gegebenes natürliches Ich zu betrachten. Anteile davon schön, ja, aber es eben als eine Entität der Beziehung zu sehen, der Beziehung zu Werten, zu Normen, Beziehung zu anderen Menschen eben auch. Und Karin Prim hat das in Bezug auf Literatur gesagt, deswegen hatte ich den Zettel umgedreht. Wir haben an Literatur sowas wie den Seismograph des Sozialen. Und ich habe den Eindruck, dass wir das in Bezug auf Leiblichkeit auch haben. Wie wir Leiblichkeit denken oder das Denken verleiblichen, das ist ein Seismograph des Sozialen, dass wir daran abbilden, wie vernetzt wir jetzt zum Beispiel unsere Welt sehen. Weil sie es de facto auch ist. Heißt, wir können mit diesem Denken, wir seien reine Individuen in einer Welt, und könnten bestimmen, wie es jetzt weitergehen soll, verabschieden müssen, weil wir um die Beziehung wissen, um die Einlagerung, um Pathos, um die Widerfahrnisse und so weiter. Und insofern sind wir auch Kinder unserer Zeit und lösen uns nicht davon.
Zumal wir bestimmte Denkrichtungen auch Körperlichkeit in einer gewissen Form fordern, also ne, wie Männer und Frauen auszusehen haben, rein optisch, ist ja auch eingelagert in die sozialen Bedingungen. Also ich habe jetzt neulich, dieses Instagram macht mich ganz wirr, ne? Aber da ging es eben auch darum, dass zum Beispiel eine Studie herausgefunden hat, dass Frauen in faschistischen Systemen dazu neigen, immer dünner zu werden, weil sie dann weniger Raum einnehmen. Also dass sozusagen das Idealbild der Frau in dem Fall und auch das Idealbild des Mannes als eben jemand, der sehr muskulös und körperlich ist und so, dass das schon, also dieses Denken auch unsere Körper prägt in ihrer Daseinsform, also in dem, wie sie idealerweise auszusehen hätten. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr.
Ja, damit hängen ja dann alles Mögliche zusammen, wie viel Nahrung verfügbar ist und wem sie zur Verfügung gestellt wird. Ja. Warum manche mehr Kalorien kriegen als
andere. Das ist übrigens total interessant, dass mit der Industrialisierung die Nahrungsverfügbarkeit für Frauen abgenommen hat, weil Männer mehr brauchten, weil sie mehr körperliche Arbeit gemacht haben. Da dachte ich alle so, what?
Ich habe ja mal gehört, ich weiß nicht, ob das noch stimmt, dass sie an der Spoho besseres Essen kriegen in der Mensa.
Das ist also,
so, ja.
Oder zumindest war es so,
aber zumindest war es so gedacht.
Als ich studiert habe, konnte ich deutlich feststellen, dass es an der Spoho immerhin auch die größeren Portionen gab.
So.
Normalerweise, wenn ich in die Kantine gehe zum Beispiel, meines Arbeitgebers, das WDR, wo ich lange nicht mehr war, aber gab man mir aufgrund der Optik immer eine kleinere Portion als bei den Typen. Und dann habe ich immer eingefordert, ich möge bitte dieselbe Portionsgröße kriegen, weil ich hatte nämlich Hunger.
Ich esse das auch auf.
Genau. Und dann hieß es immer, sie sehen gar nicht so aus. Dann denke ich mir so, das kann doch nicht sein.
Ja, aber das ist auch was, dass wir am Aussehen eben Habitusforschung so viel festmachen und postulieren.
Die
und
will bestimmt nicht so viel essen, liegen, weil die so dünn ist.
Doch, will die.
Zweimal.
Ja, die armen LehramtlerInnen, die mussten dann immer an der Uni und hätten besser an der Spur gegessen. Ja, das ist schon spannend. Ja. Auch was früher in der Kantine so angeboten wurde.
Großartig. Boah, Waffeltag war das Allerbeste mit richtig Sahne und Kirschen.
In den 70ern gab es noch Schnaps zum Nachtisch. Auch an der Sporthochschule, jawohl. Es gibt ein Foto, da steht hinten noch drauf. Da siehst du die Speisekarte, habe ich sehr gelacht. Historische Forschung ist auch so sinnvoll.
Ach, ich liebe historische Forschung, das ist ganz spannend.
Speisekarten. Ja. Aber ja, am Habitus was abbilden zu wollen, ist ja auch irgendwie verständlich, weil wir dafür die Psychologie nicht brauchen. Also am Äußeren, an der Körperlichkeit was abzutragen und zu fragen, was können wir denn daraus schließen, finde ich total sinnvoll. Jetzt mal abgesehen von Kalorienzufuhr, dick, dünn, groß, klein oder so, auch die Art, wie wir uns geben, wie wir uns kleiden, wie wir versuchen, Individualismus hervorzubringen in der Art, wie wir in der Welt sind. Das ist einfach sehr interessant, aber eben auch nicht losgelöst von Bedingungen.
Und dann überlege ich gerade, ist es vielleicht für manche Menschen einfacher, mit zum Beispiel einem Rechner zu kommunizieren, weil du als Person nicht gewertet wirst.
Ja, das wird mir so gespiegelt zum Beispiel. Ich habe mich ja gewundert, dass mir inzwischen immer mehr Menschen, wenn sie am Ende des Studiums einen Leistungsnachweis machen wollen, keinen Vortrag halten im engeren Sinne, wie es vorgesehen ist im Modulhandbuch, Präsentation, sondern sie nennen das Podcast, weiß auch nicht, ob das so richtig ist, aber sie nehmen sich vorher auf. Weil sie dann alleine sind und sagen, diese Co-Präsenz im Raum macht sie total nervös. Sie hätten unter Corona-Bedingungen sehr viel besser studieren können, weil da niemand sie angeschaut hat. Kamera blieb aus und es sei ihnen leichter gefallen. Und jetzt finden sie Formen, medial abzubilden, wie sie sich wohlfühlen. Oder sie lassen Text von KI einsprechen, weil sie sich mit ihrer Stimme unwohl fühlen. Oder Bebilderung.
Oh, da geht gerade ganz viel los bei mir.
Ja, da passiert total viel. Und da habe ich gemerkt, wie voreingenommen ich war, weil ich aus meinem Habitus überhaupt kein Verständnis dafür hatte, dass das als Erleichterung erlebt werden kann, wenn man nicht gelegentlich mit anderen Personen in einem Raum ist. Ich habe viel Verständnis dafür, dass man mal alleine sein muss. Sehr viel Verständnis. Aber dass man im Dialog lieber ist, während man alleine ist.
Mhm.
Das habe ich nicht gut verstanden, weil ich dachte, Dialog ist ja auf die Kopräsenz im Raum irgendwie angewiesen darauf, andere Menschen wahrzunehmen und zu spüren und so. Aber viele sind selbst in so dialogähnlichen Situationen gerne allein und sie benutzen alle 1 Million Tokens, die sie pro Monat mit LibreChat oder ChatGPT haben können, tatsächlich.
Wow.
Mhm.
Also auch das, ne? Es ist, naja, Menschen, also menschliches Zumutbarkeit ist eine Zumutung, Zumutbarkeit, aber es scheint mir, dass es wirklich, um das navigieren zu können, mehr, also Übung braucht, aber auch mehr Anleitung. Also wir scheinen schlecht angeleitet zu sein in diesen Miteinanders so. Und es gibt einfach unglaublich viel Verunsicherung und unglaublich viel auch Leistungsdruck, was diese Performance angeht. Also wir nehmen das für sehr selbstverständlich an, dass wir in Räumen mit vielen Menschen performen können. Dabei erlebe ich ständig, wie es mich verunsichert. Auch jetzt, ich war bei einer ganz spannenden Veranstaltung, Read Together hieß das. Und vorher haben wir uns alle getroffen und miteinander gesprochen. Und diese Menschen waren alle deutlich jünger als ich und fingen an zu sprechen über Popkultur.
Mhm.
Und Popkultur ist wirklich so gar nicht, war es noch nie und ist einfach gar nicht mein Thema. Und ich habe nicht verfolgt alles, was rund um Billie Eilish ist. Ich weiß, dass sie ein Riesenphänomen ist, dass sie viele Fans hat. Die war gerade da und ich saß da und starrte diese Menschen an und hatte das Gefühl, so, das ist der Moment, an dem ich keine Verbindung in diesen Raum bekomme.
Mhm.
Was mache ich, geschickt wie ich bin? Ich werfe eigene Themen rein. Fußball.
Ach so, echt? Ich hatte gefragt, glaube ich.
Ja, das wäre geschickt gewesen, da zu fragen, aber man outet sich halt auch direkt als die Person, die nicht dazugehört.
Ja, das ist richtig.
So.
Das macht mir halt wenig aus.
Genau. Ja. Aber ich hatte schon das Gefühl, im Vorhinein, man freut sich so darauf, dass ich komme,
ja.
Und das so hatte mich schon so als zugehörig und dann hätte ich sagen müssen, sorry, ich gehöre gar nicht zu euch.
Ich hättest sagen müssen, ich fühl's nicht.
Ja, ja, genau. Ja, so, also man möchte ja auch die Menschen nicht verletzen, deswegen, und das ist natürlich ungeschickt, aber ja, ich kann diese Verunsicherung total nachvollziehen.
Ich auch, klar, das verunsichert Menschen, wenn sie Verbindung nicht spüren.
Ich bin das
halt gar nicht gewöhnt. Deswegen komme ich gut damit klar. Aber wenn KI das schafft, diese Brücke zu bauen.
Schafft sie ja nicht.
Was sie, denken aber viele. Sie
simuliert
das schon sehr gut.
Ja.
Es gibt ganze Datingportale, die auf der Prämisse arbeiten, dass du niemanden triffst, sondern dass das ein Algorithmus ist. Du weißt das auch. Aber Menschen gehen Beziehungen ein, weil das für sie bereichernd ist in irgendeiner Weise, wissend darum, dass da kein anderer Mensch ist, der mich jemals anfasst, berührt oder sonst irgendwas.
Ja.
Das kann ja auch eine Entlastung darstellen tatsächlich. Es ist
ungewohnt
für uns, das zu denken und ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, für mich persönlich, nicht über andere urteilend, stellt das eine Verarmung dar. Denn das war ja deine Frage, verlernen wir auch das Denken? Ich glaube, dass wir eine bestimmte Art des Denkens auf diese Weise verlernen, weil wir nicht so multisensorisch unterwegs sind, weil es zumindest andere motorische, sensuelle Fähigkeiten erfordert und weil es eine gewisse Gleichförmigkeit der Reize gibt daran, die schwierig sein kann. Das ist aber nur meine Perspektive. Ich bin sehr alt. Ich bin das nicht gewöhnt. Das kann auch mein Habitus sein. Es kann sein, dass das ganz anders ist oder ganz anders erlebt wird von Personen, die das als sehr reichhaltig empfinden. Was, glaube ich, wenig diskutabel ist, ist, dass es einen qualitativen Shift gibt. Also dass es, wenn wir jetzt über Philosophiegeschichte nochmal drankommen, diesen Shift gab von der Frage, ist die Wahrheit in den Dingen oder ist sie in den Begriffen, hinzu ist da was zu finden in der Sprache, diesen Linguistik-Turn, also wie müssen wir auf Sprache zugreifen, repräsentiert die Wahrheit, dann jetzt so ein Shift in die Beziehungen, nicht nur die sozialen, sondern wirklich in die Einlagerung von Beziehungen. Und jetzt erleben wir eben nochmal so einen Turn hin zu, wie soll man sagen, neue Beziehungslosigkeit. Also ich meine das gar nicht so radikal, wie das klingt, sondern so eine Form, mit der KI auch allein zu sein und mich davon irgendwie inspirieren zu lassen. Oder es wird imaginiert als Alleinsein. Und viele spiegeln mir, dass sie das beruhigend finden, dass ihnen das gut tut.
Ich glaube, das ist nur eine Phase, Hase.
Ja, das glaube ich auch. Das Pendel schlägt aus.
Keine Ahnung. Aber ich habe ja wirklich jetzt sehr viel Zeit meines Lebens in sozialen Netzwerken verbracht und tue das immer noch, aber tue das in anderer Form als zu Beginn. Also als das neu war, war das total reizvoll und ich habe sehr, sehr, sehr viel Zeit darin verbracht. Und mittlerweile fehlt mir die Zeit, da in der Form gleich oder in derselben Form präsent zu sein, wie es vorher war. Mir fehlt aber auch die Lust. Je mehr ich darüber weiß, wie das eingelagert ist, desto weniger habe ich Lust, mich da zu umzutun und nehme gleichzeitig wahr, wie gut es mir tut, mit Menschen zu sein, auch wenn mich das immer wieder verunsichert. Ne? Aber zum Beispiel jetzt alleine zu trainieren, kann man machen, aber es ist schon irgendwie geiler, mit anderen Leuten zu trainieren, auch wenn ich sie nicht ständig sehe oder auch nicht mit denen befreundet bin oder so.
Aber ich weiß genau, was du meinst.
Ja, es gibt mir eine andere Motivation, ein anderes Feedback und so. Das macht halt einfach Spaß. Und ich komme dann nach Hause und bin anders angestrengt, als wenn ich zum Beispiel auf einer Konferenz bin oder so. Ne? Mhm. Wenn ich performen muss, dann ist das auch nochmal was anderes. Das strengt mich auch an. Aber da bin ich einfach in der Rolle und da ist sehr wenig von mir sozusagen für viele Leute sichtbar. Also man schneidet das ja zu, was die Leute dann von einem sehen und mitkriegen. Und dann ist das auch okay, das ist anstrengend, aber das kann man so für einen Abend, kann man das durchhalten. Mhm. Und das ist aber in anderer Form so, wenn ich zum Beispiel trainiere, dann kann ich einfach eine andere Facette meiner Persönlichkeit nach außen stellen und habe auf eine andere Art und Weise Kontakt mit Menschen und finde das ehrlich gesagt auch die besser verbrachte Zeit, als die 2 Stunden des Trainings auch noch im Netz zu verbringen.
Mhm. Ja, das ist natürlich sehr speziell, was Menschen als wie wertvoll erachten oder wie sie das als gut erleben. Das ist ja auch okay, dass es da individuelle Abweichungen gibt. Ich halte das für zwingend notwendig, damit wir Individualität nicht in die Tonne kloppen, dass es auch Menschen gibt, die sagen, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich möglichst wenig Kontakt mit anderen realen Personen habe. Völlig zugestanden. Trotzdem geht es darum, dass wir verknüpft sind mit Welt auf die eine oder andere Weise und dass wir an Welt auch nicht anders als über Verknüpfungen rankommen. Mhm. Also diese Vorstellung, wir seien reines Denken oder könnten uns allein mit dem Gehirn auf Welt beziehen, die ist einfach inzwischen recht absurd geworden. Die gab es so ja auch nicht, aber diese Tendenz war schon da, dass man das Gefühl hatte, mit dem Geist und mit der Vernunft kann man so ganz besonders auf Welt ausgreifen und da braucht man die anderen Menschen auch gar nicht so wahnsinnig dringend für. Die sind eben andere Repräsentationen von Welt. Ja, dann kann man so über die Brücke des Postulats einer Geistestheorie kommen und sagen, der andere hat auch Überzeugungen davon, wie Geist funktioniert und deswegen kommen wir da irgendwie zueinander. Aber im Prinzip bleibt man auch da alleine, weil man nur über sein eigenes Bewusstsein was sagen kann. Hm. Und diese Kopräsenz, was du jetzt von der Trainingssituation schilderst, die anderen zu riechen,
auch das,
zu spüren, ja, den Raum zu spüren, weil er eng wird und die Luft schlechter, stickig, genau. Das heißt ja, dass wir uns aktiv und dynamisch mit Leben verknüpfen, motorisch, sensuell und dass das was bedeutet. Und mehr will ich auch gar nicht sagen, aber das ist eine eigene Form von Komplexität, die Sinnlichkeit, mit der wir eben gerade so ausgestattet sind und das ist hoch individuell, zumindest anzunehmen, vielleicht nur das und sie nicht allzu fahrlässig in der Schublade liegen zu lassen oder sich ängstigen zu lassen. Das tut mir auch total leid, wenn mir Studierende sagen, ich würde eigentlich gerne, da haben wir jetzt mehrere Wochen dran gearbeitet, dass wir gefragt haben, wo sind die Grenzen des Habitus, wo würdest du vielleicht gerne hingehen, was würdest du gerne erleben und traust dich aber nicht, weil es so ungewohnt ist oder weil du denkst, das ist nicht für mich, weil dir das System gespiegelt hat, das sei vielleicht nicht für dich. Und jetzt üben wir nicht alleine, sondern in kleinen Gruppen dahin zu gehen. Und ich weiß, das klingt naiv, ist mir auch schon vorgeworfen worden, ich sei naiv in meiner in meinem Glauben an Empowerment und Individualität und sowas. Aber ich erlebe die Menschen als glücklicher, wenn sie das getan haben, weil sie eine Grenzerfahrung gemacht haben, bestimmt, weil sie eine Hürde überwunden haben, aber das ist noch sehr so tschakka, das meine ich nicht. Ich glaube, dass sie glücklicher sind, weil sie miteinander einen Ausgriff auf Welt gemacht haben, der ihnen eigentlich die ganze Zeit zu Gebote stand und attraktiv erschien, und sie haben sich einfach nur nicht getraut. Und das ist einfach schön, das zu eröffnen und zu erleben, was dann passiert.
Und es zeigt ja eigentlich, dass wir alle, egal wie wir eingerichtet sind, auch diese Herausforderungen brauchen, um uns zu entwickeln, ne? Auch eine gewisse Form des
Nein, Freiraum. Ich glaube, ja. Die Hürden dürften gern niedrig sein, das wäre gar nicht so schlimm, aber man…
Es geht nicht darum zu sagen, es muss Leistung sein, sondern es geht dann wirklich darum zu sagen, wir möchten uns erproben, ne? Also wir möchten irgendwie herausgefordert sein und dann auch etwas überwinden können.
Ja, und da bin ich dann letztlich doch Neuhumanistin, in einer anderen Weise als früher, ne? Historisch, systematisch anders. Aber Menschen sind in Welt und Welt ist ihr Gegenstand und auf den greifen sie zu. Der ist sehr mannigfaltig und sehr spannend und die anderen repräsentieren ganz andere Welten. Und sich damit zu beschäftigen, ist eine Bereicherung. Ich fürchte, dass das so ist. Und wenn KNI Teil dieser Welt ist, ist es auch ein Feld, in dem wir uns umtun können, aber eben nur eins von vielen möglichen.
So, wie fassen wir das jetzt zusammen?
Nicht. Das Denken. Na, ich glaube, wir haben schon einen großen Weg genommen und sind einem roten Faden gefolgt, nehme ich an, weil wir zum einen chronologisch was abgebildet haben, also von der jetzigen Situation aus ein Stück zurückgegangen sind und nach Denkpositionen gefragt haben, wie das Denken mal gedacht wurde. Das ist das eine. Und wir haben zugrunde liegend, meine ich, die These besprochen, wie die Veränderungen stattgefunden haben. Also, dass sie stattgefunden haben, haben wir besprochen, aber auch wie und warum. Und dass das Denken eben nicht zu lösen ist von seinen körperlichen, leiblichen Bedingungen. Das kann sein, dass jemand in 200 Jahren, wenn es dann noch jemanden gibt, der drüber nachdenkt, sagt, nee, Mann, die Süße, bescheuert. Ja, genau. Das ist dann auch okay und richtig so.
Ja.
Aber für wo wir jetzt sind, sind wir, glaube ich, rausgekommen bei dem Punkt, wir können es nicht lösen vom Körperlichen, vom Leiblichen und insbesondere auch in den neuen Materialismen liegen Beziehungen von Ich und Welt, die denkerisch aufzuholen, eben was Leibliches ist, und anders kommen wir nicht ran.
Ja.
Und deswegen kannst du gerne weiter mit, weiß ich nicht, was für Geräten Fahrrad fahren. Ich fahre ohne. Ich nerve Menschen mit diesen Geräten dann notfalls. Ich sage, ich bin total verloren. Können Sie mal kurz auf Welle gucken, wo das und das und das ist. Und normalerweise sind das coole Begegnungen, weil die dann fragen, ist dein Handy alle oder was? Und ich sage, nee, das ist mein Handy. Und dann sagen die, was ist das denn? Und schon hat man ein Gespräch.
Weil die Rita eine Antiquarie in der Hosentasche hat.
Ich habe sowas in der Hosentasche und da stehen so kryptische Sachen drauf, wie dritte links Kreisverkehr, da große Werbung, Apollo Optik, bla, abbiegen, so. Und dann haben die Werbung getauscht, dann bin ich total verloren.
Ja, oder der Laden ist pleite.
Ja, schlimm, alles ganz schlimm. Aber ich suche dann Beziehungen. Oder ich orientiere mich tatsächlich auch mal nach dem Stand der Sonne. Ich weiß, dass das richtig crazy ist mittlerweile. Aber mal so zu wissen, ich muss so grob Richtung Westen. Westen ist ungefähr da, das hilft manchmal.
Doch, das kann ich auch noch. Aber wo ich dann ankomme, das weiß niemand.
Wir haben es beide hier hingeschafft.
Genau. Also, ich habe das neulich in Berlin versucht und habe dann irgendwann gedacht, nee, das kann nicht richtig
sein. Okay, Städte sind auch krass, das stimmt.
So, du hast Literatur dabei, ich habe nur Internet.
Ja, wieso nur?
Aber so random Sachen, die ich nicht mal verlinken kann.
Ja, ich habe halt so wahnsinnig viel Literatur. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt alles. Also ich sag vielleicht mal, wo es seinen Ausgang genommen hat, und den Rest machen wir einfach auf der Homepage.
Genau, Nachlesen. Ihr findet die Literaturliste wie immer in den Shownotes, also entweder bei Podigy oder da, wo ihr sonst Podcasts hört, und auf unserer Website www.wasdenkstdudenn.de. Da findet ihr die Literaturliste, wenn euch das interessiert.
Genau, und ich sag jetzt dann nur wenige, die ich mehr oder minder explizit gemacht habe. Aber die anderen sind auch alle lesenswert. Also diesmal habe ich den Ausgang genommen bei Alba Noé, Du bist nicht dein Gehirn, weil das so Theory of Mind nochmal neu gelesen hat. Das ist von 2010, original glaube ich 2009, also auch schon ein paar Jahre alt, aber lohnt sich immer noch. Dann habe ich viel über Leiblichkeit gesprochen. Dafür ist ein Sammelband ganz gut von Emmanuel Alois und anderen, Leiblichkeit, Geschichte und Aktualität eines Konzepts. Wir haben über die Ethik leiblicher Existenz gesprochen. Das ist von Gernot Böhme. Ich habe Hilary Putnam erwähnt mit dem Gehirn im Tank. Das Werk, das hier wichtig wäre, wäre The Threefold Cord, Mind, Body and World. Eigentlich ist das das, worüber wir gesprochen haben. Und wir haben ein bisschen was über Sportwissenschaft gesagt. Da gibt es einen Artikel zu, dessen Eingangszitat ich seltsam finde, das sage ich auch ehrlich. Aber naja, das kann ja jeder Mensch dann selber nachlesen. Das ist von Konrad Kleiner von 2019 und heißt Konturen von Zeit und Zeitdidaktik zur Orchestrierung von Lehr- und Lernzeit in Bewegung und Sport.
Dazu haben wir was gesagt. Was ist das für ein Titel?
Na, im Sport hast du ja viel gesagt. Ja,
aber ich habe das nicht gelesen.
Nee, es ist auch in einem Sammelband und der Sammelband heißt Der Leib und seine Zeit.
Okay.
Also Zeit ist auch ein Riesenthema, das, Klammer drum.
Genau, ich wollte darauf noch einen Ausflug machen.
Dann los!
Nein, das machen wir nicht.
Lieber nicht.
Vielleicht kriegen wir das an einer anderen Stelle nochmal unter. Ja. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das man auch weiter besprechen kann, weil wir kommen ja auch dazu, dass wir darüber reden müssen, ob KI Bewusstsein hat. Mhm. Und da habe ich gerade was von Katharina Zweig gelesen, die ja Professorin ist. Genau, aber das wollte ich jetzt nicht auch noch referieren, deswegen vielleicht ja in einer weiteren Folge. Es ist ein unerschöpfliches Thema. Jetzt bin ich dran und muss sagen, wo ihr uns erreicht, nämlich auf Mastodon könnt ihr uns erreichen unter @wasdenkstdudenn@podcasts.social. Unsere Website habe ich eben genannt. Ihr könnt uns eine Mail schicken an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Und wir haben eine Steady-Seite. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns da ein Abo dalassen, entweder 12 Euro im Jahr, was besser ist, abbuchungstechnisch, also es kostet weniger Geld in der Abbuchung, oder 1 Euro im Monat, wenn ihr sagt, ich will nur diese eine Folge sponsern und dann direkt wieder kündigen, dann könnt ihr das auch machen, ist euch ganz überlassen. Und ansonsten würde ich sagen, ist das eine sehr ausführliche Folge geworden. Diesmal.
Entschuldigung.
Nee, gar nicht. Ich habe das nicht ganz so spannend.
Nur an der Oberfläche gekratzt zu haben, ist ganz schlimm.
Ja, aber wir können das ja weiter vertiefen. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Gedanken dazu.
Und deine.
Und ich hoffe, wir konnten bei euch auch ein bisschen was da lassen. Schickt uns gerne Feedback und ansonsten sage ich bis bald. Tschüss.
Tschüss.